So, jetzt habt ihr es oft genug gehört, ich predige heute und ich freue mich. Wir sind ja als Gemeinde, oder der Günther hat so eine kleine Predigtreihe angefangen, Gespräche mit Jesus, Begegnung mit Jesus, bedeutsame Gespräche mit Jesus im Johannesevangelium. Und seine erste Predigt war über Jesus und Nikodemus. Und so der Kerngedanke war, stellst du Gott noch Fragen? Hast du noch Fragen oder weißt du alles schon? Der Toni hat es letzte Woche in seiner Predigt so ausgedrückt, kann es sein, dass wir nichts Neues erfahren von Jesus, weil wir denken, wir wissen schon alles, weil wir aufgehört haben, Fragen zu stellen? Weil ich denke, ich habe schon alles verstanden. Dann hat Günther gepredigt über Jesus und Petrus. Er begegnet Petrus an der Stelle, wo der Petrus am tiefsten entmutigt ist, an seiner tiefsten Verunsicherung. Als das Gespräch anfängt und als das Gespräch, die Begegnung zu Ende ist, da geht Petrus erleichtert und neu positioniert und ermutigt und befreit wieder in seinen Dienst. Die Begegnung mit Jesus hat ihn wiederhergestellt. Deshalb sind es bedeutsame Gespräche, aber ich würde auch sagen, es sind heilsame Gespräche. Wenn wir Jesus begegnen, ist es heilsam. Manchmal können wir es nehmen, manchmal können wir es auch nicht gleich nehmen. Und heute hat der Günther dann zu mir gesagt, Susanne, und du predigst über die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Viele von uns kennen die Geschichte und trotzdem lese ich den ganzen Text jetzt. Johannes 4, Vers 1 bis 30. Und ihr könnt vorne wahrscheinlich mitlesen. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir was zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden hatten keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dursten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dursten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht durste und nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Denn wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Jesus verlässt Judäa und zieht nach Galiläa. Galiläa ist die Region Nazareth, See Genezareth. Und Judäa ist Jerusalem, also das Zentrum von Judäa ist Jerusalem. Warum verlässt Jesus Judäa? Warum geht er in Jerusalem weg? Die Verse vorher lesen wir, dass es ungute Stimmung gab, weil die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr tauft als Johannes. Es gab Diskussionen und vielleicht wollte Jesus zu diesem Zeitpunkt noch keine Diskussion, weil die Zeit noch nicht gekommen war. Er geht weg, er zieht weiter nach Galiläa und zwar über Samarien, das ist das heutige Westjordanland. Und wir lesen in Vers 4, er musste über Samaria reisen. Er musste, wieso musste? Eigentlich geografisch nicht. Es war nicht der direkte Weg nach Galiläa. Vielleicht, weil er nur tat, was er den Vater tun sieht. Vielleicht, weil er wusste, dass heute ein vorbereitetes Werk auf ihn wartet, aber eben in Samaria. Wir wissen es nicht, aber ich finde, die Vermutung liegt nahe. Jedenfalls kommt Jesus mit seinen Jüngern in Sichar an am Jakobsbrunnen. Und seine Jünger gehen in die Stadt, um Essen zu kaufen, und Jesus setzt sich müde am Brunnen in der Mittagshitze hin. Die sechste Stunde lesen wir im Text, es ist mittags um 3, also wenn der mittags um 12, wenn die Hitze am größten ist, setzt sich an den Brunnen, er ist müde, und da kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. In der größten Hitze des Tages. Normalerweise holt man Wasser abends, wenn es nicht mehr so heiß ist. Und der Brunnen ist auch immer ein Ort der Begegnung. Die Frau kommt alleine, mitten am Tag, in der Hitze, und die Begegnung mit Jesus nimmt ihren Lauf. Ich habe einen Artikel gelesen vom Autor Ari Jan Mulder und der nennt es, was wir in der Begebenheit sehen, den Jesus-Charakter, wie Jesus dieser Frau begegnet. Und hören wir doch mal ganz ehrlich in uns rein, wenn wir die Frau am Jakobsbrunnen hören, was haben wir vor unserem inneren Auge? Welche Gedanken, welche Assoziationen, welche Gefühle löst es in uns aus? Ich bin mir sicher, dass Jesus das Leben der Frau kannte. Er wusste, wo sie herkommt, was sie erlebt hat und warum sie mitten am Tag in der größten Hitze, wenn niemand unterwegs ist, Wasser holt. Aber wie ist seine Art, ihr zu begegnen? Wie eröffnet er das Gespräch? Der Jesus-Charakter, ein Teil davon ist, er sucht echte Begegnung auf der gleichen Ebene. Jesus und die Frau sind beide Ausgestoßene. Jesus wird von den Pharisäern angegriffen, angeklagt, abgelehnt. Die Samariter mögen die Juden auch nicht. Jesus geht in Jerusalem, weil er abgelehnt ist, weil er dort die Auseinandersetzung noch nicht will. Und die Frau meidet Begegnung mit anderen Frauen, sie kommt in der Hitze. Sie ist verletzt, sie erlebt sich abgelehnt und ausgeschlossen. Und was macht Jesus? Eigentlich ist es eine prekäre Situation. Da kommt eine Frau alleine und da ist ein Mann alleine, einer Jude. Die Frau ist Samariterin, die Juden haben mit den Samaritern keinen Umgang. Und wie löst er das auf? Er bittet sie um Wasser. Er, der Mann, der Jude, zeigt sich bedürftig, er zeigt seinen Mangel, er bittet sie um einen Gefallen. Und sie merkt plötzlich, da ist jemand, dem ich helfen kann. Ich, der ich mitten am Tag Wasser holen will, um niemanden zu sehen, da ist jemand, der bittet mich um Wasser. Dadurch gibt Jesus dem anderen, der Frau, Würde. Ein Teil von Jesus ist, dass er uns Würde gibt. Und dieses auf gleicher Höhe begegnen, auf Augenhöhe begegnen und Würde geben, ist die Basis für den Fortgang des Gespräches auf einer Ebene mit Wert und Würde. Jesus sagt dann zu ihr in Vers 10, wenn du erkennen würdest, mit wem du sprichst, dann könntest du lebendiges Wasser haben, welches in dir zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben quillt. Und wenn wir mit den Ohren der Frau hören, lebendiges Wasser und du wirst nie mehr Durst haben, dann denkt die Frau, das ist meine Chance. Lebendiges Wasser, nie mehr in der Hitze des Tages an diesen Brunnen kommen, keinem Menschen mehr begegnen, nicht mehr irgendwelchen Anschuldigungen ausgesetzt sein, keine Beschämung mehr. Und sie kommt innerlich wie an ihrem tiefsten Punkt, an ihrem Schmerz an. Eigentlich genau wie Petrus, als Jesus ihm begegnet. Und Jesus geht einen Schritt weiter, nachdem die Basis gelegt ist, und sagt zu ihr, ruf deinen Mann. Im Grunde gibt er ihr sogar die Chance zu gehen, weil sie hatte den Auftrag, ihren Mann zu holen. Und sie hätte ja gehen können, ganz legitim, nimmt sich Wasser und kommt nicht mehr. Jesus eröffnet ihr sogar die Möglichkeit. Aber durch die Art, wie er ihr begegnet, auch wieder ein Stück Jesus-Charakter, er gibt ihr dadurch die Gelegenheit, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Sie sagt, ich habe keinen Mann, und vermutlich schwingt in dem Satz die ganze Not dieser Frau mit. Und Jesus benennt die Tatsache und sagt, genau, du hast keinen Mann, du hattest 5 Männer und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Er benennt es einfach als Tatsache. Das, was für sie unaussprechbar ist, sie kann nur sagen, ich habe keinen Mann, formuliert er für sie, er benennt die Tatsache. Und dadurch erkennt die Frau oder kommt zu dem Schluss für sich, du bist ein Prophet, du kennst mich nicht, du kommst von irgendwo, du kannst es gar nicht wissen. Du weißt Dinge von mir, du bist ein Prophet. Und sie bleibt stehen. Und wenn ich mir das so vorstelle, wirklich die brütende Hitze, sie kommt, um nicht gesehen zu werden, begegnet Jesus, der führt sie an ihren Schmerzpunkt und sie läuft nicht weg, sie verteidigt sich nicht, sie schreit nicht, sie bleibt im Gespräch. Und da habe ich mich gefragt, wie hätte ich reagiert an der Stelle, wenn ich alles über diese Frau wüsste? Wie hättest du reagiert? Jesus klagt sie nicht an, er spricht an der Stelle noch nicht mal von Sünde. Der Jesus-Charakter ist die Tatsache behutsam ansprechen, ohne Verurteilung. Das macht verletzte Menschen nämlich verschlossen. Seine Art, wie er ihr begegnet, führt dazu, dass sie sich öffnet mit ihrer Not. Er hilft ihr, das Unaussprechbare anzusehen, er benennt es, nachdem er wertschätzende Atmosphäre geschaffen hat. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Das führt mich zu der Frage, was wissen wir eigentlich von der Frau? Die Tatsache ist, 5 Männer und der jetzige ist nicht dein Mann. Und sonst, was wissen wir noch? Haben wir schon mal darüber nachgedacht, ob es auch alles ganz anders sein könnte, als das, was in unserem Kopf sofort läuft? Was wäre, wenn sogenannte Schicksalsschläge zu der jetzigen Situation geführt hätten? Zum Beispiel, die Frau wurde als Jugendliche missbraucht. Dadurch hat sie ihre Ehre verloren. Im damaligen kulturellen Kontext hätte sie kein anständiger Mann mehr geheiratet. Und die Männer, die noch übrig blieben, die waren nicht die zuverlässigsten. Sie kommt immer wieder an den gleichen Punkt. dann wäre sie nicht nur Täterin, sondern auch Opfer. Aufgrund ihres Elends trifft sie falsche Entscheidungen. Oder andere Variante. Die Frau ist unfruchtbar. Das allein wäre schon traurig genug. Aber in der damaligen Kultur durfte der Mann die Frau wegschicken, wenn sie keine Kinder bekommen hat. Und in jeder neuen Beziehung kommt sie wieder an diesen Punkt. In diesem Fall wäre sie nur Opfer. Oder, dritte Möglichkeit, die mir eingefallen ist, vielleicht wurde sie mehrmals Witwe. Ihr Umfeld hätte dann geglaubt, dass ein Fluch auf ihr liegt, wenn 5 Männer sterben. Welcher Mann will sie dann noch heiraten, wenn er dann vielleicht das nächste Opfer ist, weil sie ja einen Fluch auf ihrem Leben hat? Es mag nicht alles wahrscheinlich sein, was ich jetzt hier konstruiert habe, aber Fakt ist, die wahre Situation der Frau wird nicht beschrieben. Wir wissen es nicht. Jesus' Charakter bedeutet, keine voreiligen Schlüsse aus den Einzelheiten eines Lebens zu ziehen. Nicht aus wenigen Steinen, die ich habe, das ganze Mosaik zusammensetzen und sagen, so ist's. Es könnte auch immer alles ganz anders gewesen sein. Das erfahren wir nur im Gespräch. Und da bin ich wieder bei mir, bei uns. Wie schnell konstruieren wir aus ganz wenig Information die komplette Geschichte? Ein Halbsatz und wir wissen, wo der Hase lang geht oder wo der Hund begraben liegt. Ohne nachzufragen, ohne hinzuhören, einfach meine Schlüsse ziehen und sagen, so ist's, das ist die Wahrheit. Und dann bewerten wir urteilen, wir verurteilen, wir richten. Wieso machen wir das? Beim Vorbereiten bin ich an eine sehr persönliche Situation erinnert worden. Es ist Jahre her, 2003, während meiner Grundlagenseminare im ICL. Ein Thema in den Grundlagenseminaren ist die 4 Fehlziele von uns Menschen. Unsere Aufgabe war, rauszukriegen, zu sehen, wahrzunehmen, welches ist mein Fehlziel. Und ich weiß, ich bin in dem Seminar gesessen, ich hatte Kopfweh, ich konnte es nicht sehen. Dann traf ich mich mit einer Freundin. Es war in mir so ein Kampf. Ich konnte Sachen ausschließen und trotzdem das, was dann noch übrig blieb, das hat für mich auch nicht gepasst. Ich habe gedacht, so bin ich doch nicht. Und ich traf mich zu der Zeit mit einer Freundin regelmäßig zum Gebet und im Gebet habe ich das bewegt. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich will das Fehlziel sehen. Ich will es sehen, weil nur dann kann ich, wenn ich es erkenne, kann ich was verändern. Ich hatte da meinen blinden Fleck, mein Umfeld hat es längst gewusst. Und manchmal gibt es ja ganz schnelle Gebetserhörungen. Am gleichen Tag, nach dem Mittagessen, ich bin in der Küche, räume die Spülmaschine ein. Ich hatte am Essen wieder eine der Diskussionen mit einem meiner Söhne. Es war eine ziemliche mühsame Zeit für ihn und für mich. Und auf einmal, ich bin in der Küche und höre, wie er aus dem Wohnzimmer ruft, Mami, was mich an dir am allermeisten ankotzt, ist deine moralische Überlegenheit. Das Fehlziel, das ich irgendwie ahnte und nicht ausschließen konnte, ist das Streben nach Macht, Überlegenheit und Geltung. Und ich stehe in der Küche wie vom Donner gerührt, und mir fällt es wie Schuppen von den Augen, genau, moralische Überlegenheit. Jesus, danke für die Antwort, es ging jetzt aber echt schnell. Dieses Wort hat bis dahin in unserer Familie überhaupt keine Rolle gespielt. Es war nichts, manchmal hat man ja so Worte, da denkt man, naja, das hat schon so einen Bart. Aber Überlegenheit, das war kein Wort, das bei uns üblich war. Und der liegt auf dem Sofa und brüllt mir in die Küche, deine moralische Überlegenheit, die kotzt mich an. Die macht mir Not, die hindert mich an ganz vielem. Und dann war ich überführt, entdeckt, entlarvt. Die Maske war in dem Moment weg, meine Schutzmaske, meine Strategie war offenbar geworden. Er wusste es schon, ich habe es jetzt auch gewusst. Und dann bin ich rein ins Esszimmer und schaue meinen Sohn an und sage, danke, ja, das stimmt. Ich bin dabei, das zu erkennen und es tut mir leid, ich will das ändern. Dann war er sprachlos. Und wisst ihr, ich bin so froh, wenn diese Dinge ans Licht kommen, dass wir wissen dürfen, alles, was ans Licht kommt, wird Licht. Wir bleiben da nicht stehen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Mit meinem Erlöser kann ich neue Strategien einüben. Ich muss nicht mehr andere abwerten, damit ich aufgewertet werde. Ich kann damit zu Jesus kommen und er hilft mir, Neues zu entdecken und zu leben. Meiner Meinung nach ist dieses unbewusste Streben nach Überlegenheit ein echt schlimmer Beziehungskiller. Besser sein als, lieber sein als, klüger sein, netter sein. Jeder hat so seine eigenen Dinge, wo er weiter, schneller, höher als irgendjemand sein muss, um damit für sich seinen Wert aufzupolieren. Und ich glaube, wir in unseren Kreisen ist es ziemlich schwierig im moralischen Bereich. Und versteht mich bitte nicht falsch, es geht nicht darum, Sünde nicht zu benennen oder Sünde nicht Sünde zu nennen. Aber wir sind hier bei Jesus und der Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und er hat nicht von Sünde gesprochen. Er hat gesagt, hol deinen Mann, nachdem er ihr Wert und Würde gegeben hat und eine offene Gesprächsatmosphäre geschaffen hat. Diese verletzte, Begegnung vermeidende Frau, da ging es Jesus erstmal darum, überhaupt einen Boden zu schaffen, um ins Gespräch zu kommen. Jesus zieht keine voreiligen Schlüsse und er hat es auch nicht nötig, durch Überlegenheit in eine bessere Position ihr gegenüber zu kommen. Er muss nicht seinen Selbstwert sichern, weil er weiß, wer er ist, der Sohn Gottes. Die Frau ist völlig perplex, die sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Sie läuft nicht weg, sie nutzt die Chance nicht, wo er ihr sagt, hol deinen Mann. Aber sie schwenkt jetzt zu einer anderen Frage. Plötzlich ist sie nicht mehr beim Ich, sondern beim Wir. Wir, die Samariter, wir beten auf diesem Berg und wo betet ihr an? Vielleicht ist es ihre Möglichkeit, so ein Stück nochmal zurückzugehen und sich in der Gemeinschaft, die sie ja meidet, da Sicherheit zu holen. Auf jeden Fall, sie fragt nach Gott und Jesus zeigt ihr den Vater, indem er sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sie, die nicht in der Lage ist, aus welchen Gründen auch immer, Beziehungen zu knüpfen, dieser Frau zeigt er den Vater. Er weckt Sehnsucht nach Gott, nach dem Vater in ihr. Der Jesus-Charakter ist Sehnsucht nach Gott, nach dem Vater im Gegenüber zu entfachen. Schaffen wir es im Gespräch, die Menschen neugierig zu machen auf Jesus? Und plötzlich beginnt die Frau zu ahnen, wer vor ihr steht. Sie sagt nämlich, ich weiß, dass der Messias kommt. Offensichtlich war die ganze Gesprächsatmosphäre einladend. Es war für sie möglich, weiter zu denken, offen zu bleiben und nicht davon zu laufen. Und Jesus sagt ganz einfach, ich bin's, der mit dir redet. Ich bin der Messias. Und dann, das finde ich so krass, lässt sie den Wasserkrug stehen. Also sie kam ja, weil sie Durst hat. Und die hat bestimmt immer noch Durst gehabt, weil wir lesen nicht, dass sie schon Wasser geholt hat. Sie lässt den Wasserkrug stehen und rennt in die Stadt. Sie lädt die Menschen zu Jesus ein, obwohl Jesus alles von ihr wusste. Sie sagt, kommt und schaut selbst, ob dieser nicht der Christus ist. Begegnung mit Jesus verändert, stellt wieder her, macht frei. Und die Menschen im Ort, naja, die waren wahrscheinlich einigermaßen überrascht. Die Frau rennt am helllichten Tag in die Stadt und erzählt, was sie erlebt hat, nämlich, dass da jemand ist, der ihr sagt, alles gesagt hat, was sie gemacht hat. Und ich stelle mir vor, die Leute im Ort, die haben gedacht, das hätte mir der auch sagen können. Aber sie haben gemerkt, da ist ein Unterschied. Sonst versteckt sie sich doch immer. Sonst guckt sie doch weg und geht auf die andere Straßenseite. Sonst weicht sie mir doch aus und jetzt kommt sie mitten am Tag in die Stadt gerannt und erzählt, was ist denn mit der passiert? Und das Coole ist, jetzt sind die auch neugierig und kommen zu Jesus. Jesus hat in seiner Art das, dass er Unerreichbare erreichen kann. Es multipliziert sich. Begegnung mit Jesus bewirkt, dass wir anziehend für andere sind. Sie wollen wissen, warum wir sind, wie wir sind, was unser Rezept ist. Also nicht immer, wenn ich meinem Sohn eben da immer wieder überlegen und moralisch überlegen begegnet bin, der wollte irgendwann nicht mehr wissen, was Jesus ist. Aber ich bin froh, dass Jesus mit ihm den Weg auch geht. Ich bin überzeugt davon, dass die Frau in dem Moment erfüllt mit Jesus war, nach dieser Begegnung, voller Glauben, voller Hoffnung und voller Zuversicht für ihr total desolates Leben. Mich fasziniert in der Geschichte auch, wie sie weitergegangen ist. In Vers 39 bis 42 lesen wir: Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen. Die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Die Menschen kommen zuerst nur, weil sie einigermaßen überrascht sind und sich einladen lassen von der Frau. Also wenn die einlädt zu jemand, der mir sagt, was ich gemacht habe, das will ich sehen, was das für einer ist. Und dann begegnen sie Jesus persönlich und dann laden sie ihn ein, dass er bleiben soll 2 Tage. In Jerusalem, die Pharisäer, die wollten ihn nicht haben. Die Samariter, das Mischvolk, die Juden nicht haben wollten, die laden ihn ein, zu bleiben. Deshalb musste er über Samaria ziehen. Er wusste, dass dort Gott Menschen hat, die er liebt und denen er begegnen will. Und dann begegnen sie Jesus persönlich. In die Box der Pharisäer, würde der Toni sagen, da hat Jesus nicht reingepasst. Die Box war zu klein. Jesus hat geheilt. Jesus hat prophetisch geredet. Da war die Box der Pharisäer einfach zu beengt. Jesus bleibt und die Menschen erleben ihn hautnah und am Ende sagen sie: Wir glauben um seines Wortes willen. Nicht mehr, weil die Frau gesagt hat das, sondern weil sie Jesus, genau wie die Frau, die ist Jesus begegnet und hat ihren Messias, ihren Erlöser, ihren Retter gefunden. Und genauso war es bei den Menschen, die begegnen Jesus und sie finden ihren Erlöser. Also wenn ich es nochmal zusammenfasse, dann finde ich das schon einfach sehr speziell. Jesus musste durch Samaria, er begegnet dort einer Frau am Brunnen am hellen Tag, weil die Wasser holt, es entsteht ein Gespräch. Er benennt Tatsachen in ihrem Leben, begegnet ihr auf gleicher Ebene in ihrer Geschichte. Er kommt nicht als überlegender Alleswisser, obwohl er alles wusste. Er hört zu, er lässt sie erzählen, er redet ihr nicht dazwischen und er verzichtet auf ein Urteil. Er weckt Sehnsucht nach Gott in ihr, woraufhin sie, die Ausgestoßene, plötzlich erkennt, dass er der Messias ist und zurückrennt und einlädt und am Ende glauben ganz viele, dass er der Messias ist. Viele, die gar nicht zu den Juden gehören, sondern zu einem verachteten Mischvolk. Im Grunde war das praktisch schon bevor Jesus gestorben und auferstanden ist und dann der Paulus zu den Nationen gesandt wurde, war das schon so ein Vorgeschmack, wie es mal sein wird. Und so ist unser Erlöser, so ist unser Vater im Himmel. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für uns, dass Christus Gestalt in uns gewinnt, immer mehr, wie wir es im Galater lesen, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist, dass es aus uns rauskommt, wahrnehmbar wird. Lasst uns leben mit dem Ziel, dass die Art Jesu, sein Wesen, sein Charakter immer mehr durch uns sichtbar wird für die Menschen um uns. Er lebt in uns. Dass es sich das immer mehr bahnbrechen darf, dass wir es rauslassen, was wir in uns haben. Und dass wir das, wo wir spüren, da komme ich nicht weiter, da hänge ich fest, dass wir es ihm bringen, weil für ihn ist kein Problem. Er hat eine Lösung, auch wenn ich jetzt keine Lösung sehe. Die Beziehung zu meinem Sohn ist wieder gut geworden, obwohl sie damals eine Katastrophe war. Gott hat mehr Möglichkeiten als wir in unserem begrenzten Hirn. Aber ich habe aufgehört, ihm Vorschriften zu machen, ihm zu sagen, was richtig ist. Er ist erwachsen, er darf seinen Weg gehen. Und er weiß selber ganz genau an mancher Stelle, was ich denke. Und wahrscheinlich kann ich es auch noch nicht in allen Situationen. Meinen Mund kann ich schon halten, aber ob es wirklich so gar nicht noch irgendwie immer mal wieder das Überlegene aus mir rauskommt, das müsst ihr mir sagen. Manchmal merke ich es auch noch. Und trotzdem, Gott geht seinen Weg mit mir, er geht mit meinen Kindern, mit unseren Kindern, er geht mit dir, mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit deinem Umfeld, mit den Menschen, die uns das Leben manchmal so schwer machen und denen wir das Leben schwer machen. Jesus hat Möglichkeiten, er begegnet uns, er will uns gewinnen. Er will, dass wir die Menschen einladen zu ihm, nicht zu uns, nicht ich habe die Lösung, nicht ich bin der Checker und ich kann es auch nicht wieder gut machen. Aber Jesus hat alles und das lerne ich aus der Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Dass es sich auswirkt in unseren Ehen, in unseren Familien, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, hier in der Gemeinde, dass wir so werden, dass wir einander zuhören. Dass wir hören, was du sagst. Nicht, dass ich höre, was ich denke, was du sagst. Wie oft fangen wir, ich ertappe mich dabei, jemand sagt einen Satz, sagt drei Worte und in meinem Kopf ist der Satz schon fertig. Und wenn es dann eine anstrengende Situation ist, wo es was zu klären gibt, dann hole ich gleich schon, während er redet, mein Gegenargument raus. So war Jesus nicht. Er hat sie reden lassen, immer weiter. Und am Schluss hat sie ihn erkannt, dass du der Messias bist. Lass uns Menschen werden, die sich trainieren, in dem zu leben, was Jesus vorbereitet hat. Was in uns lebt durch ihn und wo wir selber manchmal überrascht sind, dass es sich Bahn bricht. Ich bin am Ende meiner Predigt. Wenn dich was angesprochen hat, bewegst mit deinem Gott. Wenn du mit Menschen reden möchtest, nachher ist Heilungsgebet. Es sind Menschen hier vorne, die mit dir beten, egal um was es geht. Wir haben Ende Juni wieder die Seelsorge, die Sprechstunde für Lebens- und Glaubensfragen. Auch da sind Menschen, die hören wollen, was du sagst, die sich mit dir auf die Suche nach Jesus machen und nach Antworten zu deinen Fragen. Stehkaffee nachher, sprecht über das Thema. Was hat euch angesprochen? Was regt euch vielleicht auch auf, wie ich es gesagt habe? Was stupft euch? Was provoziert euch? Ich weiß es nicht. Meine Absicht ist es nicht zu provozieren. Kommt ins Gespräch miteinander und kommt ins Gespräch mit eurem Gott. Alle Gäste, die das erste Mal da sind, lade ich nochmal ein in die Welcome Lounge nach dem Gottesdienst hier zur Tür raus rechts. Da werdet ihr willkommen geheißen, wenn ihr das wollt und bekommt Informationen. Der Büchertisch ist da, Stehkaffee ist da, die Liste für die Schabbatfeier am ersten Freitag im Monat liegt aus, wo man sich anmelden kann. an der Infotheke. Nutzt es alles. Nutzt die große Familie. Kommt miteinander ins Gespräch. Ich bitte euch zum Abschlusssegen aufzustehen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen. Dass wir lernen dürfen, wie du Gespräche führst, wie du Menschen begegnest. Ich danke dir, dass du gnädig bist und barmherzig. Und dass du Wege hast, wo wir keinen Weg sehen. Dass du Lösungen hast, wo bei uns alles verknotet ist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in der Lage bist, Knoten zu lösen. Und mit dieser Gewissheit segne ich uns alle für die neue Woche. Der Herr segnet euch und behütet euch. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über euch und ist euch gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht über euch und gibt euch Frieden. In Jesu Namen. Amen.